lieber Vater, dass wir dich preisen und anbeten dürfen. Es tut gut, in deinem Haus zu sein. Wir bitten dich, dass du dich heute uns offenbarst, dass du mit deiner Kraft und deiner Macht anwesend bist, dass wir dich spüren und erleben können, dass wir dich schmecken können und dass du, ja, dass wir einfach mehr von deinem Herz, von dir erfahren können. In Jesu Namen. Amen. Mal noch die Gerätschaften anmachen. Genau. Schönen guten Morgen alle zusammen. Freut mich, dass trotz der Kälte ein paar Menschen sich aufgemacht haben und in den Gottesdienst gekommen, um einfach ein bisschen mehr von Gottes Herzschlag zu hören. Warum drehst du dich nicht mal zu deinem Nachbar und sagst, du bist ein Gotteskind? Und dann dreh dich mal zu deinem anderen Nachbarn und sag, in dir lebt die Kraft Gottes. Und da sind wir auch schon am Thema, bevor wir losgehen. Ich glaube, der ein oder andere kennt mich, stelle mich trotzdem noch mal kurz vor. Mein Name ist Janis Bittlingmeier, bin in der Gemeinde aktiv, durfte auch schon ein paar Mal predigen und hauptberuflich bin ich Lehrer an der John F. Kennedy Schule. Oho. Jetzt gucke ich mal, ob das funktioniert, ob ich da irgendwo hin zeigen muss. On. Sind wir ein bisschen zu weit? Here we go. Genau. Falls der ein oder andere das noch weiß, am 25.05. da habe ich darüber gepredigt, wer bin ich in Christus, Identität. Und da ging es genau um das, was wir gerade angesprochen haben. Ich bin ein Königskind und deswegen habe ich göttliche Autorität. Im Griechischen Exousia. Ich habe also in der unsichtbaren Welt habe ich eben Macht über Dämonen und bösen Geistern und Mächten. Oder ich habe Gottes Kraft, den Namen, die in mir lebt, eben die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt jetzt in mir. Und da hatte ich noch ein paar Bibelstellen, zum Beispiel Lukas 9, Vers 1. Jesus rief die 12 zusammen, gab ihnen Kraft, Dynamis und Vollmacht, Exousia, alle bösen Geister auszutreiben und Krankheiten zu heilen. Halt es ein bisschen? Vielleicht so? Besser? Okay, alles klar. Wir machen einfach weiter. Oder Matthäus 16, 18, die Glaubenden aber werden an folgenden Zeichen zu erkennen sein. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Und Kranke, denen sie Hände auflegen, werden gesund. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, aber ich stelle in meinem Leben immer wieder fest, hier oben irgendwo ist Gottes Wort und seine Zusagen und meine Lebensrealität ist irgendwo hier unten. Meine Erfahrungswelt und das, was ich erlebe, ist eben oft nicht das, was den biblischen Maßstäben und den Zusagen betrifft. Und jetzt, was machen wir mit dieser Divergenz? Es klafft ja doch immer wieder ziemlich weit auseinander. Wie gehen wir damit um? Und ich weiß nicht, man sieht es ja auch immer wieder, es gibt Leute, die dann irgendwann enttäuscht sich abwenden, die irgendwann resignieren und sagen, also das ist irgendwas, das passt nicht zu meiner Realität, das passt nicht zu meiner zu meinem Welt, von denen, was ich empfinde, was ich spüre. Oder sie fangen an, Gott anzuklagen. Was ich auch oft sehe, was sehr gefährlich ist,
ich bringe die Theologie, ich bringe meinen Glauben einfach von dem Standard hier oben runter zu meiner Erfahrungswelt, zu dem, was ich erfahre. Das halte ich aus zwei Gründen sehr gefährlich. Erstens, damit mache ich mich zum Mittelpunkt. Das, was ich, meine Erfahrungswelt, meine Gefühle, die stehen im Zentrum und ich baue mir meinen Glauben schön drumherum. Und damit verfälsche ich die Wahrheit und den Glauben. Es steht nicht ich im Mittelgrund, sondern Gottes Wort und seine Zusagen. Und zum Zweiten, wenn ich das runterbringe, dann verwässere ich das Ganze, verwässere ich Gottes Wort und dann haben wir einen kraftlosen Glauben. Das, wenn ich das runterbringe, wenn ich versuche, das zu erklären, dann kommen wir immer raus zu einem kraftlosen Glauben. Ich will eben das nicht anpassen. Ich will das nicht passend machen auf das, was ich erlebe, sondern das habe ich mir irgendwie geschworen, das will ich in meine Lebens-DNA einbrennen, in mein geistiges Leben. Unabhängig meiner Gefühle und meiner Lebensumstände ist Gottes Wort und seine Verheißungen wahr. Und ich will es nochmal sagen, Gottes Wort und seine Verheißungen sind wahr, unabhängig von dem, was ich fühle oder wie es mir geht. Ja, danke schön. Aber jetzt stellt sich doch folgende Frage. Also jetzt ist schon mal gut, dieses, aber irgendwie steht ja trotzdem noch diese Divergenz da. Irgendwie klafft es ja trotzdem noch auseinander. Anstatt dass ich hier die Theologie runterbringe, ist doch jetzt eher die Frage, wie bringe ich jetzt meine Lebenswelt da hoch? Wie passe ich das dem an? Und das habe ich mich auch gefragt, was ist denn der Schlüssel? Muss ich irgendwo hinzeigen? Tut das Ding nicht? Ja, ist eingeschaltet, ja? Ah, ja. Oder ihr klickt einfach weiter, machen wir so. Also ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich der Schlüssel, der die Kraftquelle Gottes öffnet, der uns das Übernatürliche erfahren lässt, der diese Verheißungen, dieses all das, was Gott so in der Apostelgeschichte mit den ersten Aposteln und mit den ersten Christen so gemacht hat, wie kann ich das aufschließen? Und ich bin zu dem Rückschluss gekommen, der Schlüssel ist Glaube. Noch eins weiter. Und um das geht es im heutigen Thema, ist die Kraft des Glaubens. Das ist mein heutiges Thema, die Kraft des Glaubens. Ich hoffe, ihr seid dabei und seid begeistert und seid gespannt, was dazu kommt. Am Anfang habe ich natürlich erst mal geguckt, was bedeutet überhaupt Glaube. Deutsch ist eine eher wortkarge Sprache, deswegen gibt es da nur ein Wort, Glaube. Aber es gibt viele verschiedene Bedeutungen und Nuancen, was Glauben überhaupt bedeutet. Deswegen mal die nächste Folie. Hier sieht man mal im Hebräischen, im Alten Testament, jede Menge verschiedene Bedeutungen von Glaube. Und auch im Neuen Testament gibt es ein paar Nuancen und Verschiedenheiten. Und auf das, was ich hauptsächlich hinaus will, was ich hauptsächlich betrachten will, ist dieses Pistis. Also Glaube, Vertrauen oder das Verb Pistoio, wie man es auch immer ausspricht. Genau, des Weiteren habe ich einfach mal KI gefragt, was für Glaubensdefinitionen gibt es denn? Jede Menge, aber ich habe euch mal ein paar mitgebracht. Vielleicht kann man da eins weitergehen. Glaube als Gehorsam aus Vertrauen, also Glaubensgehorsam. Biblischer Glaube bringt Handeln hervor, nicht als Leistung, sondern als Antwort auf Vertrauen. Ich finde Hebräer 11, super Kapitel, das sind so die Helden des Glaubens und da werden die aufgezählt, was sie gemacht haben. Oder auch Glaube als hoffnungsvolles Erwarten. Glaube ist mit Hoffnung untrennbar verbunden, ein erwartungsvolles Ausrichten auf Gottes Handeln. Glaube, das ist jetzt mein Favorite und ich will auch stark auf das hinaus. Glaube Das nächste, Überzeugung von der unsichtbaren Realität. Glaube lebt aus einer Gewissheit, die nicht auf äußere Sichtbarkeit, sondern auf Gottes Wesen gegründet ist. Bestes Beispiel in Hebräer 11, Vers 1, sagt der Autor, wahrscheinlich Paulus, der Glaube aber ist die feste Zuversicht auf das, was man hofft, und das Überzeugtsein von den Dingen, die man nicht sieht. Also bin ich überzeugt von dem, was die Schrift mir an Verheißungen gibt, was ich noch nicht sehe? Bin ich überzeugt, dass ich Autorität und Macht habe in der unsichtbaren Welt? Bin ich überzeugt, dass wenn ich Menschen die Hände auflege, dass sie geheilt werden? Steve Backlund, jemand von Bethel, vielleicht der, auch Buchautor, kennt jemand, vielleicht der ein oder andere, der hat ein Zitat gesagt, das Wesen des Glaubens besteht darin, dass wir glauben, bevor wir sehen. Und ich habe bei der Vorbereitung habe ich gedacht, ich fordere mich selber mal raus und habe Folgendes dazu aufgeschrieben. Ich fordere mich heraus, dass ich jetzt schon glaube, dass unsere Gemeinde Zeichen und Wunder erleben wird. Dass Menschen durch Handauflegung von Krankheiten, Depressionen und Nöten befreit werden. Menschen werden zahlreich angezogen, weil in der Via und durch mich die Kraft Gottes sichtbar wird. Hört sich das gut an? Danke. Ich sehe es zwar noch nicht oder noch nicht in dem Maß, aber genau das ist doch der Wesen des Glaubens. Ich sehe es noch nicht, aber das ist der Wesen des Glaubens, dass ich muss es erst glauben, bevor ich es sehe. Sind wir ehrlich? Wenn ich es schon sehen würde, bräuchte ich gar keinen Glauben. Also brauche ich Glauben, bevor ich sehe. Liebe wir, glauben wir also zusammen, dass unsere Gemeinde Zeichen und Wunder erleben wird, Menschen geheilt und von Depressionen, Nöten befreit werden, dass wir Erweckung erleben, dass Menschen zahlreich angezogen werden, weil sie merken, die Kraft Gottes wird sichtbar. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich sehne mich tatsächlich an den Tag herbei, wo das immer mehr sichtbar wird. Wo Gottes Kraft immer größere Ausmaße annimmt. Und wenn dieser Weg über Glaube führen muss, wenn Glaube dieser Weg ist, dass wir da hinkommen, dann lasst uns doch gemeinsam diesen Weg gehen. Lasst uns den Weg des Glaubens gehen, um dann sehen zu dürfen, was alles möglich ist, was alles passieren kann. Wenn wir uns nicht auf den Weg machen, dann werden wir es auch nie erfahren, oder? Via heißt doch der Weg. Via der Weg. Ralf betont es doch immer so. Und ich würde es heute auch gern betonen. Lasst uns gemeinsam auf den Glaubensweg gehen, damit wir dann sehen können, was da tatsächlich im Laufe des Wegs und auch am Ende da steht. Ich will mich eben nicht begnügen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich will mich nicht begnügen mit dem Normalen. Ich will mich nicht einfach nur begnügen mit dem, dass wir uns einmal sonntags treffen und das war's. Ich will hungrig bleiben für das, was tatsächlich an Prophezeiungen, was Gottes Wort verspricht, dass es tatsächlich hier auf Erden in meinem Leben wahr wird. Seid ihr dabei? Und ich wünsche mir, dass ich stehe am Anfang, aber ich wünsche mir, dass wir gemeinsam gehen und uns gemeinsam auf diesem Weg begeben und uns gegenseitig stärken können. Genau, super. Jetzt gibt es vielleicht der ein oder andere, der sagt, ja, stopp mal. Es liegt doch nicht an unserer Glaubenskraft, dass Zeichen und Wunder geschehen. Das ist doch der Heilige Geist in und durch uns. Jein. Nein, es ist nicht meine Kraft, die das bewirkt. Nein, es ist der Heilige Geist, es ist Gott, Gottes Kraft bewirkt. Aber ich bin überzeugt, da ist noch mehr möglich, als wir bis jetzt sehen. Und die Frage stellt sich doch jetzt uns allen, wie funktioniert es? Wie kann es sein, dass eigentlich Gottes Kraft es macht, aber wir das hier noch nicht sehen, obwohl es uns verheißen ist? Und ich glaube, da ist noch mehr, ich bin überzeugt, da ist noch mehr möglich. Glaube hat eben doch einen Einfluss. Wir sind doch nicht nur so passive Statisten, sondern wir sind aktiv mit eingebunden. Ich würde gern Hebräer 11, also gerade diese Helden des Glaubens, 32 bis 33, da heißt es, es wären noch viele andere zu nennen, nun würde die Zeit wohl nicht ausreichen, wollte ich sie alle aufzählen, Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel, die Propheten. Weil sie Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusage erfüllten. Vor dem Rachen des Löwen wurden sie bewahrt. Und selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Sie entgingen dem Schwert ihrer Verfolger. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil er sich auf Gott verließ, vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. Der zentrale Vers ist in 11,33, weil sie Gott vertrauten, da steht auch wieder dieses Pistis im Hebräischen, im Griechischen, konnte er Großes durch sie tun. Ich habe mal was mitgebracht. Meine Nachttischlampe von daheim. Schreibtischlampe, genau. Schreibtischlampe. Cooles Hightech-Ding, habe ich aber schon ein paar Jährchen. Und ich weiß noch von früher, mein Jugendkreisleiter, der hat es immer betont, die Lampe, die ist so designt worden, dass sie leuchten kann. Die hat eine Leuchtkraft. Aber, also es ist alles vorhanden, die Kabel, die Birne, alles ist da, die LEDs in dem Fall. Aber was braucht es, um zu leuchten? Strom, genau. Es muss also an die Kraftquelle angeschlossen sein. Nur wenn wir verbunden sind an der Kraftquelle, dann kann das leuchten. Jetzt schließe ich das mal an die Kraftquelle an. Und? Warum leuchtet nichts? Ich habe gedacht, wenn ich an der Kraftquelle angeschlossen bin, dann leuchtet es. Was fehlt? Der Schalter, ja genau, da ist ein Schalter. Wenn ich den jetzt anklicke, Und das ist wirklich so ein Bild für mich geworden. Der Schalter steht symbolisch für den Glauben. Es ist also nicht so, dass einfach das Licht angeht, sondern ich kann das Licht aktivieren. Das ist was Aktives, nicht was Passives. Ich bin an der Quelle angeschlossen und ja, nein, es ist Gottes Kraft, es ist die Kraftquelle, der Strom, der das Licht am Ende produziert. Aber meine Aufgabe ist, diesen Schalter anzumachen, den Glauben zu aktivieren. Und es gibt vielleicht jetzt den einen oder anderen, der sagt, naja, ich hab da auch schon Missbrauch erfahren. Ich war krank, Menschen haben für mich gebetet und dann kamen so Kommentare wie, du hattest nur nicht genug Glauben, deswegen bist du nicht geheilt worden. Und das ist sehr schmerzlich. Und ich will auch hier und heute bewusst nicht auf Schuld und Scham gehen. Das macht nämlich nur der Ankläger. Es geht nicht um Schuld und Scham. Es geht nicht, wie es in der Vergangenheit war, sondern das ist Good News. Da ist mehr möglich. Wenn deine Lage aussichtslos erscheint oder wenn du einfach noch mehr willst von dieser Kraftquelle, Good News, da ist noch mehr möglich durch Glauben. Und genau, und das, also es ist sogar hier so, dass man hier sogar die Stärke einstellen kann. Ne? So, sind schwächer und dann kann ich es immer stärker werden lassen. Und ich glaube, das steht auch symbolisch dafür. Vielleicht sind wir gerade hier am Anfang, so ein ganz kleines Lichtchen, und wir können die Intensität noch steuern. Wir können es nach oben regeln. Jesus hat mal gesagt, gemäß eures Glaubens geschieht euch. Wir können es jetzt wieder negativ sehen und sagen, oh, unser Unglaube bewirkt hier gar nichts. Und das kann sogar richtig sein. Aber wir wollen da nicht stehen bleiben, sondern sagen, hey, das ist Good News. Vielleicht muss ich meinen Regler einfach nach oben regeln. Vielleicht muss ich meinen Glauben einfach noch stärker aktivieren. Dann ist noch viel mehr möglich. Und genau das will ich auch jetzt praktisch machen. Nächste Folie. Wie wachse ich denn, wie stärke ich denn meinen Glauben? Wie kann ich denn ganz konkret meinen Glauben aktivieren? Also ein paar praktische Beispiele, um das gleich anzuwenden, um gleich auf den Weg, euch mitzunehmen auf den Weg des Glaubens, um zu sehen, was alles möglich ist und um Gottes Größe und Kraft auch in unserem Leben sichtbar werden zu lassen. Erstens, Glaube wird durch unsere Stimme aktiviert. Genau, sehr gut. Da gibt es eine wunderbare Predigt von meiner Frau, Worte haben Macht, Anfang diesen Jahres, im März war das, glaube ich. Hört sie euch nochmal an, es ist wirklich wahr, Worte haben Macht, Worte haben schöpferische Kraft, es ist eben nicht nur Psychologie. Am Anfang lesen wir, Gott sprach und es wurde. Wie ging es euch am Anfang, wo ihr gesagt bekommen habt, ihr seid Königskinder, in euch ist die Kraftquelle Gottes? Man muss das immer wieder hören. Und stellt euch mal vor, immer wieder sagen euch Leute, boah, du hast so eine tolle Ausstrahlung. Womöglich glaubt ihr es noch am Ende. Stimmt's? Und genauso ist es mit Worte. Worte haben Macht, die sprechen Identität. Und genauso haben Worte die Macht, meinen Glauben zu stärken. Ich habe ein bisschen, ich lese gerne auch im Alten Testament, Stelle bei, als die Israel mit Saul den Philistern gegenüberstanden und dann Goliath zur Erscheinung tritt. Ihr kennt ja die Geschichte vom Fernsehen vielleicht, oder wenn ihr sie gelesen habt in der Bibel. Wir gucken das oder lesen da einfach so schnell drüber, weil wir genau wissen, wie es ausgeht. Ja? Es kennt ja fast schon jedes Kind. Aber in dem Moment wusste David nicht, wie es ausgeht. Und das ist total spannend. Ich finde die Neuverfilmung, die Serie House of David, eigentlich echt ganz gut gemacht. Und das hat mich auch wieder neu angeregt. Der ältere Bruder fragt dann, wo David kommt und sagt, der muss diesem Philister ja eins aufs Maul hauen und so weiter. So ganz große Worte. Dann sagt er, hast du keine Angst? Und dann sagt David, doch, ich habe Todesangst. Aber er stellt sich trotzdem dem Riesen und kurz bevor es zum Kampf kommt, da würde ich vielleicht mich konzentrieren, nochmal überlegen, wie schwinge ich das Ganze. Was macht David? Er redet. Er redet zu seinem Riesen. Er sagt in 1. Samuel 17, 46, ich werde dich besiegen und dir den Kopf abhauen. Dann werfe ich die Leichen deiner Leute, der Philister, den Vögeln und die wilden Tiere zum Fraß vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Er hat also sein Glauben durch seine Stimme aktiviert und zu seinem Riesen geredet. Und ich will euch auch ein bisschen herausfordern, wenn ihr Riesen vor euch stehen habt, in Form von Angst, Probleme, Nöte, Sorgen, aktiviert eure Stimme und tatsächlich redet laut. Es tut gut. Redet laut zu euren Problemen, redet laut zu eurer Angst und dann aktiviert ihr euren Glauben und die Worte, die haben Macht. David hat es gemacht und tatsächlich ist es so eingetroffen, wie er es gesagt hat. Nächstes Beispiel, die Frage, mit wem verbringe ich viel Zeit? Johann Wolfgang von Goethe, ihr kennt den wahrscheinlich. Sage mir, mit wem du umgehst, so sage ich dir, wer du bist. Und ich kenne noch ein anderes Zitat, bin nicht so ganz bekannt, finde ich noch ein bisschen knackiger, provozierender. Jim Rohn hat gesagt, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. 1. Korinther 15, 33 heißt, täuscht euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Meine Frage an euch, mit wem verbringt ihr viel Zeit? Habt ihr Familie und Freunde, die euch im Glauben fördern und weiterbringen oder eher runterziehen? Ich bin der Durchschnitt von den 5 Menschen, mit denen ich die meiste Zeit verbringe. Deine Familie, deine Freunde, mit denen du eben maßgeblich viel Zeit verbringst, die haben einen massiven Einfluss auf deinen Glauben. Positiv oder negativ. Viele von euch wissen es, also wir waren als ganze Familie bei Bethel für 2 Jahre und da waren wir natürlich umgeben von anderen Christen aus der Welt, weltweit, von hungrigen Leuten, die alle dieses Ziel hatten und alles geteilt haben. Ich muss euch sagen, das hat uns geprägt. Das hat uns massiv geprägt. Das hat uns verändert. Das hat uns radikal verändert. Das hat einfach neuen Glauben angefacht. Deswegen auch zum Nachdenken. Habe ich Freunde, die mich weiterbringen im Glauben? Bin ich ein Freund, der andere weiterbringt? Familie kann man sich manchmal nicht so genau aussuchen. Ja? Bin ich aber jemand, der praktisch auch Familie und Freunde weiterbringt? Habe ich Freunde, Familie, die mich weiterbringen? Nächster Punkt. Mit was füttere ich mich? Mit was füttere ich meinen Geist? Ich kann dir eines sagen. Wenn du dich wochenlang nur mit Süßigkeiten und Fastfood ernährst, dann kann ich ziemlich schnell erkennen, wie es dir geht physisch. Ja? Und warum denken wir geistlich, wäre das anders? Ich muss auch gestehen, ich bin so oft an meinem Handy, lese Nachrichten, rechtfertige das natürlich, dass ich Politiklehrer bin. Ja, ich muss ja wissen, was in der Welt um sich vor sich geht. Und lese und lese und scroll ein Reel, ein News nach der anderen. Stärkt das meinen Glauben? Also ich bin noch nie aufgestanden und habe gedacht, jetzt aber, jetzt wird die Welt gerettet. Wir können vorwärts gehen. Nee, das bringt einen runter. Das macht, das deprimiert, das bringt einen runter. Und dann stelle ich fest, oh, die Zeit ist schon so weit vorangeschritten, jetzt habe ich nur noch kurz 3 Minuten fürs Bibellesen. Ja? Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder ich auch, aber das ist genau das, was füttere ich mich, was füttere ich meinen Geist. Und wieder David, ja, den habe ich heute ein paar Mal. Die Philister stehen hier, die Israeliten stehen hier, so eine Pattsituation. Und jetzt kommt der Riese Goliath, Tag für Tag, Woche für Woche und macht sich lustig über die Israeliten, bringt sie richtig runter, sodass, das macht er 40 Tage lang, sodass, das heißt ja auch am Ende, die waren total mutlos. Die waren praktisch diesem Riesen ausgesetzt, der die ständig beleidigt hat, sich über die lustig gemacht hat und am Ende waren die komplett, da war jeder Glaube aus ihren Adern rausgezogen. Und Freunde, das ist auch unsere Verantwortung, was wir uns täglich aussetzen. Ich meine, die waren dort und konnten nicht weg, aber für uns ist es ganz oft, dass ich einen Exit-Schalter habe. Und das ist unsere Verantwortung, mit was ich mich fütter. Und einen letzten Tipp, wenn ich im Glauben wachsen will, dann ist es, tut es auch gut, Biografien zu lesen von so Helden des Glaubens. Während der Bibelschulzeit mussten wir so eine Ausarbeitung schreiben von so einem Glaubensheld. Meine Frau und ich, wir haben beide Reinhard Bonnke genommen. Aber das hat einfach neuen Glauben angefacht. Diese ganzen Stories und Geschichten, wo man gesehen und erlebt, oder wie er beschreibt, wo er praktisch Glaube hatte und es sind mächtige Dinge passiert. Und das führt mich gleich zum nächsten. Solche Geschichten, das sind ja nichts anderes wie Zeugnisse, Zeugniskultur. Und genau, die Zeugnisse von Menschen, die können Glauben entfachen. Alle Zeugnisse tragen einen prophetischen Geist. Heißt, was Gott durch die Person getan hat, kann sie auch durch mich tun. Darum feiern wir eigentlich in der Via Zeugnisse. Und ich hoffe, ihr feiert es auch. Man kann es so sehen, der dann Zeugnis gibt, oh, der wie geistlich der ist und der ist viel größer und weiß das ich, das bringt einen nicht weiter. Aber wenn ich das mit dieser Brille sehe, dass das einen prophetischen Charakter hat, dann sage ich, cool Gott, cool, dass du das durch den gemacht hast. Ich glaube, dass sein Durchbruch auch meiner ist und das, was er erfahren hat, kann auch ich erfahren. Und deswegen steht auch in Offenbarung 19,10, das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung oder der Geist der Prophetie. Heißt eigentlich nichts anderes wie das Wirken Jesu, dient uns als Zeugnis und das Zeugnis hat einen prophetischen Charakter, nämlich das, was Jesus getan hat, können wir auch tun. Und Jesus selbst sagt es. Er sagt, ihr könnt sogar noch größere Dinge tun, weil ich gehe und der Heilige Geist kommt und ihr den Heiligen Geist in euch habt. Also wir sehen, solche Zeugnisse, Zeugniskultus zu kultivieren, das bedeutet, ich werde angespornt von Leuten, die Sachen mit Gott erlebt haben und sagen, hey, das, was du erlebt hast, das nehme ich auch für mich. Und ich bin überzeugt, dass wenn Leute hier immer mehr hier vorne stehen oder verschiedene Sachen erleben, dass es dann auch einen Durchbruch durch die ganze Gemeinde gibt. Vielleicht kurz, wenn ich noch ein paar Minütchen habe, ein Beispiel, wo ich gemerkt habe, boah, das hat wirklich Glauben entfacht. Das waren, glaube ich, drei Mädels bei so einem Outreach bei Bethel in Reading. Und die haben jetzt auch nicht so viel irgendwie erlebt, waren eher, glaube ich, ein bisschen frustriert, wenn ich es nochmal so ganz genau erinnere. Dann sind sie am Ende so in and out gegangen, das ist so ein Burgerladen, und haben sich dann noch was Gutes getan. Ja. Dann kommt plötzlich so eine Mädelsgruppe, das waren Volleyballerinnen, aus so Highschool rein. Und eine, die hat gehumpelt und hat, glaube ich, so eine kleine Krücke noch gehabt. Sie ist beim Hochsprung, glaube ich, dann, wenn sie also hoch und schlagen wollte, ist sie aufgekommen und hat ist sie umgeknickt. Und wie man das dann so macht als Bethel-Student, man geht hin und sagt, hey, darf ich für Heilung beten? Ja, klar, bet mal für Heilung. Hat gebetet, boom, wurde on spot geheilt und hat dann es gar nicht glauben können. Und zack, Glaube ist durch die Decke geschossen. Plötzlich die anderen zwei Mädels, die eigentlich sehr schüchtern waren, sind von Tisch zu Tisch gegangen, haben gefragt, kann ich für irgendwas beten? Haben sie nicht irgendwas? Ich will für irgendwas beten, ja. Und das Krasse ist, nicht nur die es tatsächlich erlebt haben, sondern danach, als das Zeugnis geteilt wurde, hat es einen richtigen Ruck gegeben. Leute haben gesagt, okay, jetzt müssen wir raus für jemanden beten. Und genauso wünsche ich das auch für uns, dass wenn die ersten Zeugnisse kommen, dass dann einen Ruck gibt und man immer weitergeht, weil man merkt, da ist was möglich, da ist mehr möglich, als wir denken und uns vorstellen können. Der letzte Punkt, Glaube braucht Taten und Mut. Jakobus 2,26, so wie der Körper ohne den Geist tot ist, so auch der Glaube ohne Taten. Ich komme mal wieder zu David und Goliath. Wenn David gekommen wäre und hätte gesagt, ah, was sagt denn dieser Goliath? Also das, come on Leute, seid mal mehr mit Glauben. Ich bin überzeugt, Gott macht den, kann euch benutzen, dass er den platt macht. Ich schone mich nämlich ein bisschen, weil ich bin ja, ich wurde ja gesalbt als König. Nicht, dass ich noch sterbe hier beim Kampf, das wäre ja gegen Gottes Verheißung. Also ich schone mich ein bisschen, aber ich habe vollstes Glauben, dass ihr den platt machen könnt. Ich drücke euch die Daumen. Und es wäre wieder gegangen. Wäre nichts passiert, oder? Also er musste sagen, ich glaube, dass ich den Riesen bezwingen kann und aktiv werden. Und das ist genau bei uns auch. Wir müssen aktiv werden. David war in dem Fall so todesmutig und hat sich da Goliath gestellt. Er hatte doch gar keine Garantien. Ja, jetzt sagt vielleicht einer, ja stopp mal, der wurde ja von Samuel zum König gesalbt. Er wusste ja, dass er dann König wird. Also, ich weiß nicht, ob ich so einem alten, senilen Propheten, der dann vielleicht das verwechselt hat, einfach dann sagen würde, ich lege mein Leben dahin. Also in dem Moment, ich weiß nicht, aber es ist schon sehr spannend. Außerdem, er wurde gesalbt als König, hatte aber keine Garantien. Ja. Wir sind getauft und haben den Heiligen Geist. Also wir sind auch Königskinder. Wir haben doch eigentlich noch mehr. Warum gehen wir nicht raus und sagen, ich stelle mich meinen Riesen, können mir gar nichts. Der Revival Group Pastor, den wir hatten, der hat ein Zitat gesagt, wir wachsen im Glauben, wenn wir Risiken eingehen. Und Smith Wigglesworth, kennt vielleicht der ein oder andere auch so, Erweckungsprediger, der hat mal gesagt, wenn du dich an das Unmögliche wagst, wird Gott im Überfluss weit mehr tun, als du bittest oder denkst. Glaube heißt, ich stütze mich auf seine Stärke und was Gott tun kann und nicht auf das, was ich tun kann. Glaube verlangt von uns, über unsere Möglichkeiten, über unsere natürliche Leistungsfähigkeit hinaus zu leben. Wenn wir nämlich nur mit den Mitteln leben und glauben, was uns zur Verfügung steht, dann ist es nicht Glaube, sondern dann ist es, sondern leben wir aus unserer eigenen Fähigkeit. Petrus ist auf dem Wasser gelaufen, weil er sich aufgemacht hat aus dem sicheren Boot. Die Band kann nach vorne kommen. Ich wünsche uns, dass wir uns aufmachen aus dem sicheren Boot. Ich bin ehrlich, ich stehe ganz am Anfang. Aber ich bin überzeugt, dass der Weg des Glaubens, der wird zu Zeichen und Wunder führen, weil ich ganz felsenfest davon überzeugt bin, dass Gottes Wort wahr ist, unabhängig von meinen Lebensumständen und meinen Gefühlen. Ich bin überzeugt, dass wir weit mehr erleben werden, als wir uns jemals vorgestellt haben, was möglich sein könnte. Und jetzt ist nochmal die Frage, wer von euch hat diesen Wunsch auch? Wer will auch im Glauben wachsen? Wir wollen uns doch gemeinsam auf den Weg machen. Wenn du das bist, wenn du sagst, ja, ich will mich auch auf den Weg machen. Ich will auch mich nicht mit dem Normalen zufrieden geben, sondern ich will auf dem Weg, der dann dazu führt, dass wir Zeichen und Wunder erleben, dass die Kraft Gottes sichtbar wird. Dann lade ich dich heute ein, tatsächlich mit einem sichtbaren Zeichen. Wir sind gemeinsam auf dem Weg. Warum hebst du nicht kurz deine Hand, wenn du sagst, ich will mich auch auf dem Weg des Glaubens machen. Ich will auch sehen, was alles möglich ist und erfahren ist. Ich will für euch beten. Ihr dürft die Hände wieder runternehmen. Vielen Dank. Vater, segne die Menschen, segne uns, die uns heute bewusst entschieden haben, den Weg des Glaubens weiterzugehen. Und ich bitte dich, dass du diese Entscheidung mit deinem Heiligen Geist versiegelst. Schenk uns viel Kraft und Ausdauer im Vertrauen auf dein übernatürliches Wirken. In Jesu Namen, Amen. Wir haben es gleich geschafft, vielleicht noch ein Punkt. Wir feiern heute gemeinsam Abendmahl. Und vielleicht ist es eine Chance mit dem Abendmahl, das als Erinnerung zu kultivieren. Und zwar meine ich das so, jedes Mal, wenn ihr praktisch Abendmahl einnehmt, sich zu erinnern, oh, da war doch was, da war ein Gottesdienst, wo ich mich bewusst dazu entschieden habe, im Glauben zu wachsen. Und wenn ihr jedes Mal, wenn ihr das Abendmahl einnehmt, zu sagen, Herr, ich will wieder weitergehen im Weg des Glaubens. Vielleicht habe ich es in letzter Zeit gar nicht so gemerkt, vielleicht bin ich abgekommen vom Weg, aber ich erinnere mich dran. Zeugnis und Erinnerungskultur. Vielleicht kann man das nehmen und sagen, Herr Jesus, ich will wieder neu den Weg gehen. Reinige du mich wieder. Bevor wir aber da reingehen, gehen wir zur Reaktionszeit. Wir haben ein Lied und in dem einen Lied, vielleicht können wir noch einmal die Folie kurz zu machen, da könnt ihr, die letzte, da könnt ihr nochmal konkret überlegen, wo sind denn meine Wachstumsmöglichkeiten? Wo kann ich denn jetzt konkret anfangen, Wege zu gehen? Wo kann ich den Weg konkret einschlagen? Was kann ich konkret die nächsten Tage machen, um im Glauben zu wachsen? Wo kann ich gleich mein Leben vielleicht auch umstellen? Wo kann ich mir neue Freunde suchen oder mich neu füttern? Mach das ganz konkret, sonst verschwimmt es wieder. Sonst ist nach einer Woche wieder vergessen. Jetzt in der Reaktionszeit ein Lied, wo ihr euch überlegt, was kann ich konkret umsetzen? Und zwar gleich von heute und gleich in dieser Woche an. Gott segne euch. Amen.